¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Gedenktage sind so eine Sache. Alljährlich tauchen sie plötzlich im Kalender auf. Sie erinnern uns an Tatsachen oder Ereignisse, die den Vereinten Nationen so wichtig erscheinen, dass sie allein durch ihre regelmäßige Erinnerung Zustände verändern wollen. Zustände, die schnell wieder vergessen und verdrängt werden, die sich scheinbar nicht verändern oder die sich immer weiter verschlechtern. Willkommen zum neuen ONDA-Info 120, das diesmal ganz im Zeichen des Gedenkens steht. Während der Internationale Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November in Deutschland kaum bekannt ist, bedeutet er den Lateinamerikanerinnen viel. Die Notwendigkeit dieses Gedenktages verdeutlicht unser erstes Interview, wo von den grausamen Frauenmorden in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez berichtet wird. Der 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Wie eine Gruppe von Clowns auf ungewöhnliche Weise dringend nötige Aufklärungsarbeit in Guatemala leistet, davon hört ihr anschließend. Das UN-Jahr des Kleinkredites geht langsam zu Ende. Informationen über die venezolanische Entwicklungsbank gibt es im zweiten Interview dieser Sendung. Und trotz allem Gedenken bescheren uns die Präsidenten Chavez und Fox zum Schluss auch noch was zum Lachen. Viel Spaß beim Hören wünscht euch euer ONDA-Team. An dem Morgen, an dem du gingst, entwich mein Leben durchs Fenster. Ich suche deinen Körper Tag und Nacht, auf der Straße und in der Erinnerung. Sie tun weh, die Erinnerung an dich im Haus. Sie tun weh, die Worte ohne Sinn. Ich würde nicht aufhören, dich zu suchen, mein Leben. Jemand hat mit einem Schlag meine ganze Freude geraubt. Für deine Seele und dein Lächeln zünde ich ein Licht an. Jemand hat mit einem Schlag meine ganze Freude genommen.
Was die Gruppe Pantheon Rococo in ihrem Lied 1993 betrauert, ist die Ermordung einer geliebten Frau. Die Musiker klagen eine Serie von brutalen Verbrechen in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez an. Diese haben im Jahr 1993 begonnen und bisher schätzungsweise über 400 Tote gefordert. Alle Opfer dieser Mordserie waren Frauen. Beispiellos und in diesem Ausmaß nicht gekannt, ist zudem die Grausamkeit, mit der ihre Körper und ihr Leben zerstört wurden. Das Phänomen des Feminicidios, der systematische Mord an Frauen, wie man diese spezifische Art von Verbrechen bezeichnet, beschäftigt inzwischen mehr als 10 von der mexikanischen Regierung eingerichtete Instanzen. Berichte einer Vielzahl von nationalen wie internationalen Organisationen liegen vor. Doch weder ist die genaue Zahl der Opfer bekannt, noch werden ihre Mörder identifiziert. Obwohl ein Klima der Angst und Unsicherheit in Ciudad Juárez herrscht, überwiegt die allgemeine Gleichgültigkeit bezüglich der Verbrechen. Um das Schweigen zu durchbrechen, gründeten Familienangehörige der Opfer im Jahr 2001 die lokale Organisation Nuestras Hijas de Regreso a Casa, übersetzt, damit unsere Töchter nach Hause zurückkommen. Marisela Ortiz, Die Direktorin der Organisation bereist zurzeit Deutschland im Rahmen der Kampagne Ni Una Mas, nicht eine einzige mehr. Im Gespräch mit Onna informierte sie über das mangelnde Interesse an einer Aufklärung der Verbrechen und die Perspektiven zur Beendigung der Feminicidios.
Maricela Ortiz, in Anbetracht dieser Serie von grausamen Frauenmorden, wie erklärst du dir, dass sich viele Bewohner von Ciudad Juárez nicht für das Schicksal dieser Frauen interessieren?
Esta construcción de esta indiferencia, verdad, de esta simulación de que no ocurre nada, pues tiene sus porqués, tiene sus motivos.
Diese herrschende Gleichgültigkeit und auch die Illusion, dass schon nichts passieren wird, haben ihre Gründe. Ich glaube, dass es viel mit dem offiziellen Diskurs zusammenhängt, der in der Regel davon ausgeht, dass es auch ein Motiv dafür gab, die Frauen umzubringen. Dass also die Frauen wegen ihres sexuellen Verhaltens oder wegen ihrer freizügigen Kleidung selbst schuld seien. Oder dass sie sich mit den falschen Leuten eingelassen haben. Doch unabhängig von dieser Meinung handelt es sich bei den meisten Ermordeten um junge Frauen, die noch zur Schule gingen oder in den Maquiladoras arbeiteten.
Die Dimension der Verbrechen ist enorm, wenn man den langen Zeitraum berücksichtigt, in dem anscheinend ungestraft gemordet wurde und auch weiterhin gemordet wird. Woran liegt es, dass die Mörder der Frauen so gut wie nie gefasst werden?
La única manera de explicar que no haya avances en los crímenes que ocurrieron hace 12, 10 años, 8 años.
Die einzige Begründung dafür, dass es keinerlei Aufklärung der Verbrechen gibt, die vor 12, 10, 8 oder 7 Jahren geschahen, ist, dass es eine Mittäterschaft der staatlichen Behörden gibt. Offensichtlich mangelt es an einer Aufklärung dieser Verbrechen, weil sie bereits so lange zurückliegen. Viele Spuren sind seitdem verloren gegangen. Es sind aber auch viele Beweise absichtlich von den Behörden versteckt worden. Sie haben Hinweise verheimlicht und Beweise verschwinden lassen. Die Leichen wurden einfach mitgenommen, ohne Spuren zu sichern.
Wenn von den staatlichen Stellen keine Aufklärung erfolgt, was für eine konkrete Arbeit leistet eure Organisation Nuestras Hijas de Regreso a Casa?
Wir begleiten die Mutter eines entführten Mädchens, damit die Behörden schnell Maßnahmen ergreifen, damit sie sich direkt auf die Suche nach ihr machen. Und wenn ein Mädchen ermordet wurde, dann helfen wir ihrer Mutter, indem wir alle wichtigen Informationen sammeln. Wir analysieren den Fall mit juristischer Unterstützung von Anwälten aus Mexiko-Stadt. Mit ihnen gehen wir auch vor die Interamerikanische Menschenrechtskommission, sollten in Mexiko alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sein. Nur so erreichen wir, dass gegen solch ein Verbrechen etwas geschieht.
Und wie versucht ihr, auf ein Umdenken in der Bevölkerung von Ciudad Juárez einzuwirken, damit solche Verbrechen nicht einfach mehr so hingenommen werden?
Wir führen ein Schulprojekt in der Sekundarstufe durch, in dem eine Gruppe von Schülern über die Menschenrechte unterrichtet wird, damit sie diese wiederum weiter vermitteln können. So soll ein anderes Verhalten unter den Jugendlichen gefördert werden und langfristig ein neuer Bürgersinn entstehen. Wir betreiben ebenfalls seit kurzem ein Basisradio. Dieses Projekt hat zum Ziel, die Leute zu bilden. Es soll Impulse geben für eine neue Kultur der Achtung der Menschenrechte. Die Rollen der Geschlechter sollen anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben analysiert werden. Die Programme richten sich an alle, an die Mütter, an die Männer, an die Kinder und an die Senioren. Denn wir können alle an der Konstruktion einer neuen Gemeinschaft teilhaben.
En este proyecto de la construcción de una nueva comunidad.
No pararé de buscarte, vida mía.
Weitere Informationen zur Kampagne Ni Una Más und auch zu Veranstaltungen mit Maricela Ortiz findet ihr unter www.öko-büro.de. Guatemala ist das Land in Lateinamerika, in dem die Schere zwischen Arm und Reich am weitesten auseinanderklafft. Während private Colleges und Kliniken boomen, erreichen die öffentlichen Gesundheits- und Bildungssysteme die Bevölkerung immer weniger. Schlechte Voraussetzungen für den Kampf gegen AIDS und AIDS ist in Guatemala auf dem Vormarsch. Wo der Staat untätig bleibt, versuchen Hilfsorganisationen und Freiwillige das Schlimmste zu verhindern. Wie die Clowns des Proyecto Payaso, die in Indigena-Gemeinden über AIDS aufklären.
Sololá ist ein kleines Verwaltungszentrum im Hochland Guatemalas, oberhalb des Atilansees gelegen. Hier oben hat das Spanische nur noch den Charakter einer Behörden- und Handelssprache. Frauen mit ihren typischen indigenen Trachten bestimmen das Bild, die Indigenersprachen Quiché und Cachiquel dominieren. Von Sololá ist es noch einmal eine halbe Stunde auf der überfüllten Ladefläche eines Pickups nach Concepción, einem kleinen indigenen Dorf hoch über dem Atitlansee. Der Platz vor der weißgetünchten Kirche, der auch als Versammlungsort und Fußballfeld dient, ist an diesem Tage voller Menschen. Von der Freitreppe des kolonialen katholischen Gemäuers dringt das Lachen dutzender Kinder. Auf der rechten Seite des Platzes lehnen Jugendliche lässig am Dorfbrunnen und zur linken schauen die Alten skeptisch vom Rathaus herüber. Heute sind Fremde in Concepción. Gerade haben die Clowns vom Proyecto Payaso ihre Show begonnen. Ein Einradfahrer mit roter Nase und Pumphosen manövriert über den Platz. Ein Mädchen mit feuerroten Haaren schneidet Grimassen. Und ein Dicker mit Glatze über einem grünen Haarkranz jongliert. Es wird getrommelt und getanzt. Doch das, was so fröhlich ausschaut, hat einen ernsten Hintergrund. Unsere Clowns unterhalten nicht nur, sie wollen aufklären über AIDS. Ist denn AIDS ein Thema hier in Concepción, diesem entlegenen Indigenadorf, wo kaum jemand hinkommt? Ja, leider, erklärt Maria, eine Quiché-Indigena aus der Umgebung, die seit 2 Jahren bei den Clowns mitmacht.
Lo que tienen en la mente es que a ellos no les va a atacar esa enfermedad.
Die Leute glauben hier, sie würden von HIV nicht angesteckt werden. Das passiere nur in der Stadt. Vor allem glauben sie das, wenn sie religiös sind. Sie glauben, sie würden von AIDS nicht angesteckt werden, auch wenn sie untreu sind. Und Informationen lehnen sie ab. Über Sex aufzuklären ist für Eltern eine Sünde. Und obwohl sie vom Risiko wissen, klären sie ihre Kinder nicht auf.
AIDS breitet sich in Guatemala rasant aus, ohne dass die meisten Menschen wüssten, was sie da bedroht. Das Bildungssystem ist miserabel, der Analphabetismus skandalös und über Sex wird in dem katholisch-konservativen Land nicht geredet. Praktiziert wird das schon. Die Männer betrachten Frauen im machistisch geprägten Guatemala als ihr Eigentum, auch außerhalb der Ehe. Verhütet wird dabei nicht. Der Papst verbietet Kondome, außerdem sind sie zu teuer und überhaupt ist Verhütung Frauensache. Für den HIV-Virus ein idealer Nährboden. Aufklärung tut Not und das ist gar nicht so einfach in den Indigena-Dörfern, sagt Victor, der seit Anfang an dabei ist.
Es ist schwer, im Hochland über Sexualität zu reden. Als Clown ist es einfacher, dieses Tabu zu brechen. Es gab und gibt viel Informationen zum Thema AIDS, aber nur auf Spanisch. Wir haben in Guatemala aber 24 Sprachen. Hinzu kommt die Armut. Viele können nicht einmal eine Zeitung kaufen und es gibt oftmals auch keinen Strom. Man kann nicht in ein Dorf einfallen, wenn man die Sprache nicht spricht. Wir sind daher vielsprachig und multikulturell.
Vielsprachig und multikulturell. Die 15 Clowns kommen aus Guatemala und Nicaragua, aus Frankreich, Spanien und Portugal. Untereinander spricht man natürlich Spanisch. Die Show der Payasos wird aber immer in die jeweilige Indigena-Sprache übersetzt, die in einem Dorf gesprochen wird. In Concepción ist das Marias Aufgabe, die neben ihrer Muttersprache Quiché und dem Spanischen auch Cachiquel spricht, eine der 3 Hauptsprachen im Einzugsgebiet des Lago Atitlán.
Ich komme aus der Region Sololá, wohne aber weiter nördlich in Santa Catarina, Ixtahuacán. Ich spreche Quiché und man muss die Sprache der Gemeinden beherrschen, um die Botschaft rüberzubringen.
Ein Rendezvous, ein Flirt zwischen dem kleinen Clown mit den bunten Klamotten und dem Mädchen mit den feuerroten Haaren. Auf ins Hotel, mit Kondom vielleicht?
Nein, das macht ja gar keinen Spaß.
Nein, mir verbietet es die Religion.
So überträgt er sich. Der Virus lauert im Alltäglichen, das ist die Botschaft der Clowns. Ein Clown braucht eine Spritze, zwei sind verliebt, bald wird ein Baby geboren. Und während noch alle lachen, betritt eine große Gestalt mit grünem Gewand und riesigem roten Kopf den Platz vor der Kirche, gefolgt vom Tod. Der HIV-Virus verfolgt unsere Clowns, lauert im Piercing-Studio und besucht den Kranken im Hospital.
Aua, mein Hals tut weh.
Oh, wie schmerzt mein Herz.
Da brauchen wir wohl eine Spritze.
Ich kann euch infizieren, ruft er. Doch kann er auch das Mädchen mit den feuerroten Haaren anstecken, das dem Einradfahrer einen Kuss gibt? Oder die Freunde, die vom selben Teller essen? Die schüchtern am Rand des Geschehens stehenden Erwachsenen und die vorher noch so prahlerischen Jugendlichen sind sich dann noch nicht so sicher. Besteckteilen, Mückenstiche, Niesen, alles ungefährlich. Das Aufklären über Ansteckungswege beinhaltet immer, was nicht ansteckend ist. Wissen soll vermittelt, nicht Hysterie geschürt werden. Über 250 Gemeinden haben die Clowns vom Projekto Payaso allein in den letzten 2 Jahren besucht. Ein knochenharter Job. So ein Pensum ist natürlich nicht mehr auf freiwilliger Basis zu bewältigen. Inzwischen finanzieren Gelder aus Europa einige feste Stellen. Komplettiert wird das Team durch Praktikanten aus Portugal oder Stipendiaten aus Nicaragua. In den Anfängen vor 4 Jahren war das noch anders, erzählt Victor.
Antes cuando empezamos no teníamos nada de dinero. Entonces como sabíamos tocar percusiones y eso.
Wir hatten früher kein Geld und haben Musik gemacht, um Geld zu verdienen. Heute gibt es ein Gehalt, aber die meisten Leute sind immer noch hier, weil ihnen die Arbeit gefällt.
Projekto Payaso, ein spannender und effektiver Ansatz in der AIDS-Prävention in Guatemala. Das Projekt ist so erfolgreich, dass es zurzeit in den Andenraum und nach Nicaragua exportiert wird.
Die Recherchen zum Thema AIDS in Guatemala verdanken wir einer Förderung durch den Evangelischen Entwicklungsdienst, EED. Wer mehr über die Payasos erfahren will, kann im Internet nachschauen. Die Adresse ist www.proyectopayaso.org.
Wir leben im Jahr der Mikrokredite, proklamiert durch die UNO. Bereits im Onda-Info 115 haben wir über die Frauenbank, die Ban Mujer aus Venezuela, berichtet. Die Grameen Bank in Bangladesch war die erste Bank, die vor gut 20 Jahren begann, vor allem Frauen mit Kleinkrediten zu fördern. Was als private Initiative eines Professors aus Bangladesch begann, gehört heute zu einem wichtigen Instrument der Entwicklungspolitik. Durch Mikrokredite sollen die Ärmsten der Armen ermächtigt werden, ihr ökonomisches Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Im Zentrum steht eine Entwicklungsstrategie, die die Kleinökonomie und lokale Märkte stärken soll. Vor allem Frauen werden unterstützt, indem sie kleine Kredite erhalten, für den Kauf einer Kuh, Land oder von Arbeitsgeräten. Dadurch soll die Eigenversorgung und die Versorgung der dörflichen Struktur gesichert werden. Auch in vielen Staaten Lateinamerikas gibt es heute Programme zur Stärkung der ökonomischen Struktur der armen Bevölkerungsschichten. So zum Beispiel die Entwicklungsbank für Frauen in Venezuela, Ban Mujer. Inwiefern Kleinkredite vor allem Frauen ökonomisch selbstständig machen, ist umstritten. Onda sprach mit Selma James, Koordinatorin der Organisation Huelga Mundial de Mujeres, weltweiter Streik der Frauen aus London. Frau James, was für eine Organisation ist Huelga Mundial de Mujeres?
Zunächst sind wir keine internationale Organisation, sondern ein internationales Netzwerk. Der Streik entwickelte sich aus der internationalen Kampagne für die Entlohnung von Hausarbeit. Wir forderten die Regierungen auf, unentlohnte Hausarbeit zu bezahlen. Es handelt sich um Arbeit, die hauptsächlich Frauen, manchmal auch Männer verrichten, um die fürsorgliche oder soziale Arbeit, wie wir sie nennen. Das Geld für die Bezahlung der fürsorglichen Arbeit soll aus den Militärhaushalten kommen. Darin sehen wir die einzige Möglichkeit, Kriege zu stoppen und dem Leben Vorrang vor dem Tod zu geben. 2000 haben wir zum ersten Mal den weltweiten Frauenstreik am 8. März durchgeführt.
Was denken Sie über das System der Kleinkredite als Möglichkeit für Entwicklungsstrategie für Frauen, wie sie zum Beispiel die Grameen Bank in Bangladesch verfolgt?
Es handelt sich hier um eine Entwicklungsstrategie. Die Grameen Bank muss profitabel arbeiten. Sie machen sehr gute Arbeit, aber ihr Spielraum ist sehr begrenzt. Wenn es zu einer Krise kommt und die Frauen es nicht schaffen, ihre Kredite zurückzuzahlen, gibt es nicht nur arme Frauen, sondern auch verschuldete Frauen. Die Grameen Bank wird nicht subventioniert und die Frauen, die da arbeiten, erhalten einen guten Lohn. Den bezahlen die Frauen, die sich Geld bei der Grameen Bank leihen. Bei Ban Mujer aus Venezuela trifft dies nicht zu. Ban Mujer ist eine Bank, die nicht nach Profit schaut, sondern neue Wege sucht, um die lokale Ökonomie zu stärken und die Armut zu bekämpfen. Ban Mujer wird von der Regierung subventioniert. Es handelt sich um zwei verschiedene Philosophien. Das erste ist eine kapitalistische Bank für die Armen, das andere eine revolutionäre Bank, von der die Armen am meisten profitieren. Which the poor benefit most from.
Was genau ist an der venezolanischen Entwicklungsbank für Frauen Ban Mujer anders?
Ban Mujer, as it's called,
Ban Mujer, die Frauenbank, arbeitet mit einem unterschiedlichen Ansatz. Sie wollen, dass die Frauen berücksichtigen, was sie selbst tun wollen und was die Gemeinde benötigt. Die Bank will, dass die Frauen zusammenarbeiten. Wenn sie das tun, dann arbeitet die Bank mit den Frauen zusammen, hilft ihnen bei der Entwicklung von Projekten und unterstützt sie. Sie werden so lange begleitet und unterstützt, bis sie auf ihren eigenen Füßen stehen. Wir haben diese Projekte gesehen. Einige produzieren Kunsthandwerk, viele Nahrungsmittel. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Gebäudereinigungskooperative darunter, mit denen wir zu tun hatten. Zudem haben die Nutzerinnen ein Netzwerk aufgebaut, in dem sie unabhängig von den Geldgebern sich koordinieren. Hier werden sie auch politisch aktiv.
Bedeutet das, dass Kleinkredite nur dann Sinn machen, wenn sie in eine gesamtgesellschaftliche Entwicklungsstrategie wie in Venezuela eingebunden sind?
Es ist besser, wenn sie eingebunden sind. Ich möchte nicht sagen, oh, ich will keine Mikrokredite, weil nicht genügend positive Sachen geschehen. Mikrokredite ist ein positiver Aspekt und sie können für Frauen immer auch ein Sprungbrett sein. Man muss ja nicht bei Mikrokrediten hängen bleiben. Frauen werden dadurch selbstständiger und können daraus politische Forderungen entwickeln. Zum Beispiel eine gleichberechtigte Bezahlung verlangen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, Geld zu bekommen für was, was man sowieso tut. Mikrokredite sind kein Allheilmittel. Der Grund, warum sie in Venezuela so erfolgreich sind, liegt daran, dass Frauen respektiert werden. Ihre Arbeit und ihr Beitrag an den politischen und sozialen Veränderungen sind sichtbar.
Wenn Sie die Situation in anderen Ländern mit Venezuela vergleichen, was fällt Ihnen dabei auf?
Als Nora Castaneda, die Präsidentin von Ban Mujer, und Angelica Alvarez vom Nutzerinnennetzwerk von Ban Mujer nach Großbritannien kamen, waren die Leute, die ihre Veranstaltung in London und anderen Orten, auch Nordirland, besucht haben, begeistert von dem, was sie sagten und der Art, wie die Bank arbeitete. Auch afrikanische Frauen, die sich mit Venezuela beschäftigt haben, sagen, das ist, was wir für Afrika wollen. Wir wollen, was Venezuela hat. Wir wollen den Status, den venezolanische Frauen haben. Wir wollen die Veränderungen, die Venezuela versucht umzusetzen.
Duell der Ölgiganten. Es sind die beiden größten Ölproduzenten Lateinamerikas, die da im Clinch liegen. Mexiko und Venezuela haben soeben ihre diplomatischen Beziehungen eingefroren, nachdem sich die Konzernchefs Fox und Chavez weltöffentlich so richtig in die Haare bekommen hatten. Bei einer vorübergehenden diplomatischen Kälteperiode wird es aber wohl bleiben. Die internationalen Märkte haben den Ölpreis noch nicht signifikant steigen lassen, ob einer eventuellen bewaffneten Auseinandersetzung. Nicht so schlimm. Beide, Fox wie Chavez, Mexiko wie Venezuela, sowie diverse Ölkonzerne verdienen ja schon jetzt genug an freundlich hohen Kursen. In beiden Ländern stehen Wahlen bevor. Fox darf nicht wiedergewählt werden und ist daher definitiv draußen. Nach einer ohnehin verkorksten Amtszeit haben ihm die angeröteten Regierungschefs des Südens nun den anvisierten Abschlusstriumph verwehrt. Die Freihandelszone ALCA nämlich. Dabei hatte sich Fox so schön für ALCA und Bush ins Zeug gelegt.
La participación mía allá en Argentina con motivo de la reunión de las Américas de todos los países.
Meine Teilnahme in Argentinien mit dem Ziel, die amerikanischen Länder zu vereinen, führte zu Diskussionen speziell über Entwicklung und Beschäftigung. Ein guter Teil der Diskussion jedoch kreiste um Freihandel. Diesen befürworte ich und werde ihn weiter mit aller Leidenschaft verteidigen. Man siehe nur die Erfolge auf der ganzen Linie, die wir heute in Mexiko haben. Die Übereinkommen über den Freihandel mit zum Beispiel Nordamerika, Costa Rica oder Chile waren sehr erfolgreich und funktionieren bereits seit 10 Jahren.
Por ejemplo, con Costa Rica o por ejemplo con Chile, que han sido muy exitosos y ya llevan 10 años funcionando.
Aber bei der ALCA-Niederlage blieb es nicht. Auch wüst beschimpft hatte man den guten Fox. Als Schoßhündchen des Imperiums hatte ihn sein Kollege Chavez tituliert. Und das war, ganz nach Chavez' Art, eine absolut mehrheitsfähige Aussage, auch und gerade in Mexiko. Wie gesagt, in Venezuela sind auch demnächst Wahlen. Und Hugo Chavez ist da ganz in seinem Element. Da stellt er sich sogar im fernen Argentinien zusammen mit der ehemaligen Hand Gottes und dem ehemaligen Wanz des Satans auf die Bühne eines Fußballstadions, um den Gipfel niederzupfeifen, an dem er selbst teilnimmt. Zu Hause in Venezuela ermüden so langsam die Tiraden gegen den Lieblingsfeind George W. Ein Grund mehr für Chavez, durch die Straßen von Caracas zu ziehen und Viva Mexiko zu brüllen. Zuvor hatte er bereits seine Verbundenheit mit dem mexikanischen Volk zum Ausdruck gebracht, indem er zusammen mit Mariachi-Musikern einige mexikanische Lieder vorgetragen hatte. Er bedauerte es öffentlich zutiefst, dass das heldenhafte mexikanische Volk einen solchen Präsidenten habe. Fox fand das alles überhaupt nicht lustig. Er forderte eine Entschuldigung von dem venezolanischen Staatschef. Das stachelte den Kampfgeist von Hugo Chavez jedoch eher an. Er zog kurzerhand seine Diplomaten aus Mexiko ab und erinnerte sich an ein altes Sprichwort.
Yo soy como el espinito que en la sabana florea.
Ich bin wie der Stachel eines Rosenbusches. Ich dufte für den, der vorbeigeht, und ich steche den, der mir zu nahe kommt. Legen Sie sich nicht mit mir an, mein Herr, sonst werden Sie gestochen.
No se meta conmigo, caballero, porque sale espinado.
Das Ende des Duells ist noch offen. Vorerst bleiben die Diplomaten beider Länder zu Hause und harren wohl der Dinge, die da kommen. Auf den nächsten Stich darf man gespannt sein.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.